Wieder ein Montag, wieder ein Tag, für den es heißt, für viele heißt es, die Woche geht los. Und es ist immer gut, wenn die Woche mit einem festen Ritual beginnt, in diesem Fall mit einem Gespräch mit Sergei Lochthofen und den Rückblick auf vergangene Ereignisse. Und ich sage erstmal Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie und wünsche Ihnen eine gute Woche. Es wird ein bisschen frischer. Ne?
Es wird ein bisschen frischer, müssen alle ein bisschen dicker anziehen. Nachtfrost ist angesagt, war ja schon die vergangenen Tage so, dass das so war. Und das Schöne ist ja an Jahreszeiten, sie sind erwartbar, wir können uns darauf einstellen.
Ja, und immerhin bombardiert uns keiner dabei, wenn es kalt wird. Wir können heizen.
Das darf man immer nicht vergessen. Sie fangen da gleich mit einem schwierigen Thema an. Das vergisst man immer, oder einige vergessen das so. Mir geht das manchmal auch so. Bei all diesen abstrakten Nachrichtenmeldungen, Kriegsmeldungen, ist immer die Vorstellung sehr schwierig, wenn man dann hört, in Kiew zum Beispiel, Ukraine, gab es Stromausfall und ging nichts mitten im Krieg, was mit dazugehört auf der einen Seite. Aber wenn das ganz konkret mal durchdacht wird, dann denke ich immer so, wir sind ja schon ganz seltsam berührt, wenn nur mal 2 Stunden das Internet nicht geht. Da kann man sich nur annähernd ausmalen. Ihnen geht es wahrscheinlich auch so, wie sich die Menschen dann dort vor Ort fühlen.
Zugang zum Internet als Menschenrecht, das wird bei uns schon so gesehen. In der DDR war das immer das Begriff Grundnahrungsmittel. Das heißt, hätte alles da zu sein, egal wie die Dinge so liefen. Also ich glaube, die Welt hat sich verändert und vieles, was wir als selbstverständlich und als gewohnt und als Standard empfunden haben und empfinden, ist ins Wackeln gekommen. Das nicht nur in Kriegsgebieten. Darüber hinaus, wir schauen mal, was für ein Chaos aus Amerika heraus gestiftet wird.
Ich kann mir vorstellen, eine Meldung, die haben Sie vorgeschlagen und das ging mir auch so, hat mich sehr beschäftigt, dass Sie das auch beschäftigt, weil es geht um die Medien selbst, um die BBC. Die BBC-Spitze ist zurückgetreten nach einer Dokumentation über Donald Trump. Es ging vor allen Dingen um den Sturm auf das Kapitol im Januar 2020 und da wurde eine Rede so zusammengeschnitten, dass man zumindest es hätte herauslesen können als Zuschauer oder Zuschauerin, dass er, Donald Trump, direkt zum Sturm auf das Kapitol aufruft, obwohl es mehrere Reden waren. Nun gab es da Konsequenzen. Jetzt will Donald Trump auch die BBC verklagen. Wie ist diese Meldung einzuordnen? Man merkt ja auch, hier geht es nicht um Fake News. Das muss man immer wieder betonen, weil so wird es ganz gerne aufgegriffen. Hier geht es um Genauigkeit im Journalismus, was für mich nochmal ein Unterschied ist. Wie würden Sie diese Meldung bewerten und einordnen?
Naja, es ist ja schon interessant, dass der größte Lügner ever, der täglich sozusagen auch im Nachweis, ich glaube, die New York Times hat das ja mal versucht, jeden Tag in einer Woche nachzuweisen, wie viele Lügen eigentlich von Donald Trump kommen, dass der darauf besteht, dass alles sozusagen super korrekt sein soll. Richtig ist, es ist ein Fehler gemacht worden. Es gibt immer übereifrige Menschen. Es gibt immer Menschen, die wollen auch aus falschem Ehrgeiz heraus der wahren Information ein bisschen auf die Sprünge helfen. In der Substanz haben sie natürlich völlig recht. Und hier rächt sich auch einfach ein Stück Geschichte, dass die Demokraten unter Biden nicht bereit waren, den Verbrecher Donald Trump, der zum Putsch aufgerufen hat, und wir vergessen mal nicht, dass 6 oder 7 Menschen umgebracht worden sind bei diesem Putschversuch und dass er alle begnadigt hat, die damit was zu tun haben. Ja, das heißt, alle, die an diesem Verbrechen beteiligt waren, dass man damals es versäumt hat, ihn vor Gericht zu stellen. Wir hätten viele, viele Probleme nicht, die wir heute haben. Donald Trump wäre mit Sicherheit dann für unwählbar erklärt gewesen. Das mag jetzt den einen oder anderen ärgern, dass man sagt, ja, das ist undemokratisch, der ist ein Kandidat. Aber wenn jemand erstmal ein Verbrechen begangen hat, hat er ein Verbrechen begangen. Das heißt also, wir sind hier in einer Situation, für uns auch nicht unwichtig, wenn man den Augenblick verpasst, indem man das Richtige zu tun hat und es nicht tut. Schauen Sie mal, Verbot der AfD. Dann kann man hinterher nicht rumjammern und sagen, ja, jetzt haben wir das so oder so liegen. Und so passiert es jetzt, dass dieser Lügner in der Lage ist, trotzdem in der Substanz es ja stimmt, was die BBC berichtet.
Das meinte ich, ja.
Trotzdem sozusagen zu Recht vor Gericht zu gehen, die Chancen sind sehr schlecht für ihn, aber erstmal eine Show abzuziehen an dieser Stelle und natürlich zur weiteren Verunsicherung bezogen auf seriöse öffentlich-rechtliche Medien sozusagen das Misstrauen zu schüren. Da sind wir schon wieder bei der deutschen Politik. Das ist kein abgekapselt amerikanisches, britisches Ereignis, sondern dieser Angriff findet überall statt, weil all die Menschen, die versuchen, durch Lügen, durch Betrug, durch viele andere Dinge in der Öffentlichkeit, in Social Media, in anderen Kanälen, Menschen zu beeinflussen, dass sie natürlich den größten Gegner sehen in den Öffentlich-Rechtlichen, die versuchen, journalistische Standards, das heißt die Recherche und alles, was damit zusammenhängt und der Versuch, nicht einer vorgefassten Meinung zu folgen, sondern erstmal zu schauen, was ist, dass sie versuchen, diese Sender kaputt zu machen, was in Amerika schon längst geschehen ist, und da sehen wir auch die Folgen, Sender wie Vox, also absolute Tendenzsender, täglich mit vielen, vielen Falschinformationen, gelten als sozusagen solide. Ja. In England versucht man das mit Farage und seinen Leuten. Bei uns gibt es auch die Bemühungen. Es gab bei Springer das starke Bedürfnis, die Öffentlich-Rechtlichen anzugreifen und einen eigenen Fox-Sender zu installieren. Kläglich gescheitert, ein Bildsender. Aber man versucht natürlich nach wie vor Stimmung zu machen. Und insofern sage ich mal, ist diese Auseinandersetzung, ob man ein vernünftiges Gesetz hier in Deutschland macht mit den Öffentlich-Rechtlichen, ob man eine vernünftige Reform macht, all das ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass hier ein Kulturkampf stattfindet, bei dem vor allem gesicherte Informationen sozusagen der Angriffspunkt sind.
Ganz interessant, Sie haben jetzt wieder weite Kreise gezogen und das ist ja auch wichtig und genau das nämlich das Stichwort vielleicht auch bei den nachfolgenden Meldungen und das gilt ja auch für die BBC-Meldung. Sie haben es nochmal gut für uns jetzt zusammengefasst, wie die Vorgeschichte ist, weil das fehlt ja immer oft, das ist ja oft das Nachrichtenprinzip, dass man sozusagen mit den Neuesten anfängt, dann aber da auch aufhört, weil man muss dann eben auch die Geschichte nochmal vom Sturm auf das Kapitol kennen, weil das ja auch schon wieder ein Ereignis ist, liegt mehr als 5 Jahre zurück, was viele schon wieder verdrängt haben und am Ende bleibt dann irgendwie
nicht
wirklich
hängen. Richtig empfinden. Ja. Ich hab heute Morgen beim Aufwachen, ich weiß nicht, hat ja jeder so sein Ritual, bei mir ist dann der Deutschlandfunk an und da gibt es, seit meinem 16. Lebensjahr schalte ich das so früh an, wenn ich früh mal wach bin, dann gibt es frühmorgens die Andacht und ein Pfarrer erzählt ein bisschen was und der erzählte von einem Ereignis, das in meiner Jugend wirklich wichtig war und das mit der BBC zusammenhängt, 1967, All You Need Is Love, der große Song des Love Sommer 67 der Beatles, lief damals in der BBC, man machte eine weltweite
Satellitenübertragung,
damals Ostblock mit verbunden sein, hat aber dann im letzten Augenblick kalte Füße gekriegt und mit Verweis auf den israelischen Sechstagekrieg sich ausgeblendet. Wir hier in der DDR hatten natürlich das große Glück, wir konnten das bei ARD hören und sehen und sahen natürlich die Beatles dort, sahen die hörten die Musik, sahen die auch das Publikum, da waren ja die Rolling Stones dabei, die Who und ja, jede Menge, sage ich mal, Subkultur aus dieser Zeit. Und ich fand das so toll, dass BBC das gemacht hat. Das heißt, der Sender ist für mich unantastbar, auch wenn er Fehler macht.
Und es bleibt vielleicht ganz gut, dass wir das nochmal so alles ausführlich eingeordnet haben, weil die nächsten Meldungen gehen nämlich auch darum, nochmal genau aufzudröseln. Was heißt das nun genau? Wir haben ja nun mitbekommen, ein großes Thema ist, dass die Wehrpflicht wieder eingesetzt wird. Sie ist ja nur ausgesetzt, sie ist ja nicht abgeschafft. Und das gibt nun verschiedene Vorschläge, das haben wir alles gehört, dass man per Losverfahren das macht. Nun gibt es eine Regelung, wo man ganz oberflächlich betrachten könnte, dass man erstmal gesagt hat, wir setzen auf Freiwilligkeit. Das ist auch nicht falsch. Aber wenn man sich das genauer mal anschaut, dann ist das so ein bisschen scheinbar freiwillig mit ein bisschen Pflicht. Also vielleicht können wir mal gemeinsam die neue Wehrdienstregelung mal so auseinanderdröseln, weil da geht es ja auch darum, dass ab dem nächsten Jahr Fragebögen an alle 18-Jährigen verschickt werden. Die Männer müssen es wirklich beantworten, ob sie zum Beispiel wehrdiensttauglich sind. Und schrittweise soll auch die Musterung ab dem Jahrgang 2008 wieder eingeführt werden. Das klingt für mich nicht so, als wenn man jetzt komplett auf Freiwilligkeit setzt.
Na, selbstverständlich wird es am Ende nicht nur freiwillig sein, dass verstehen wir ja auch irgendwo. Ich bin in meinem Alter 70 plus, sage ich mal, dann sieht man das mit Wehmut, wie weit man eigentlich gekommen war in der friedlichen Gestaltung der Welt und wie schrecklich dieses Wirken dieser Potentaten und Verbrecher wie Putin dazu führt, wie die, sagen wir, Errungenschaften der Zivilisation, die da schon da waren. Und für Deutschland ist es eine Errungenschaft, dass man auf die Wehrpflicht ihre sozusagen Vollzug verzichtet hat. Da kommt auch schon der nächste Punkt. Es gab viele Länder und es gibt viele Länder, wo das schon viel länger ist und das gar nicht mehr diskutiert wird. Es gibt eine professionelle Armee und damit ist die Sache erledigt. Ich habe jetzt gerade die Beatles erwähnt. Diese große Schub an Kreativität in England Anfang der 60er Jahre war auch dadurch entstanden, dass die Jungs nicht mehr zur Armee gezogen worden sind. Das heißt, sie hatten Zeit bekommen, kreativ zu sein. In der Kultur haben wir es gesehen, aber es gab natürlich auch in anderen Bereichen, Wirtschaft, überall. Es geht ja dieses Jahr sonst verloren. So, okay, ich sag mal, ich glaube schon heute jetzt am 17. November, am frühen Morgen, da ist das schon wieder so weit weg, das Thema, und zeigt, wie schnell wie in so einem Durchlauferhitze die Themen behandeln. Pistorius hat sich durchgesetzt, er sagt, wir müssen uns mal alle anschauen. diese Würfelgeschichte, also möglicherweise das Los entscheidet, das ist peinlich genug, hat man da an den Rand gedrängt, war im letzten Augenblick von der CDU da kreiert worden. Das ist alles Unsinn. Sie wissen, ich habe das schon seit vielen Jahren gesagt, ich bin eher dafür, angesichts dessen, dass die Menschen tatsächlich ja deutlich älter werden heutzutage, auch die jungen Menschen, die heute geboren werden, eine ganz andere Lebensperspektive haben, muss man höchstwahrscheinlich angesichts des Zustandes der Gesellschaft, muss man ein gesellschaftliches Deutschlandjahr für alle einführen, Jungs und Mädchen. Und da würde ich sagen, Standard wäre, wer zur Pflege geht, wer in den Krankenhäuser geht, wer in diesem Bereich etwas macht, der kriegt 100% das gut bezahlt für dieses eine Jahr. Wer zur Armee geht, kriegt 30% mehr. Immerhin kann ja passieren, er muss in den Krieg ziehen. Und wer in anderen Bereichen, also bei der Stadtverwaltung oder bei der, was weiß ich, ich will jetzt niemanden als unwichtig bezeichnen, aber Kultur, der kriegt 30% weniger. Und da werden Sie sehen, da gibt es überhaupt gar kein Problem, genug Jungs zu bekommen. Und selbst wenn Sie wollen, noch Mädchen, aber ich nicht gut finde, wenn Mädchen an der Waffe draußen in der Welt unterwegs sind. Das kann ich mir richtig vorstellen, wie das in Russland, in Moskau und bei den Muschkoten dort kommentiert wird. Also das lässt sich alles regeln. Wir haben einen ersten Schritt gemacht und haben Gott sei Dank dieses Scheppern, was da zusammenhing, also Krisen und so weiter. Wir haben das ja jetzt wieder bei der Altersrente endlich wieder begraben. Ich glaube, vieles läuft im Augenblick, was Merz macht, nicht viel anders als bei Merkel. Mhm. Also erst Merkel 2 eigentlich, nichts anderes. Er versucht zwischen zwei zum Teil extremen Partnern zu vermitteln. Und das funktioniert einigermaßen. Und wir sollten als Gesellschaft viel ruhiger auf diese Dinge reagieren.
Das gerade ansprechen, ich habe auch das Gefühl, dass wir ja, aber das ist das Gute, wir ordnen ja wenigstens noch ein, aber dass wir auch all die Themen aufgreifen, sozusagen die Schlager der Woche sind es ja so ein bisschen. Und Sie haben gerade Altersrente ja, ja. genannt. Und an dem Beispiel Altersrente geht es wieder mal um die neue Regelung. Wir wissen ja, dass ja im Grunde seit Norbert Blüm schon seit den 90er Jahren mit dem berühmten Satz, die Rente ist sicher Thema, wie wir unsere Altersrente finanzieren. Jetzt soll gerade ein Paket auf den Weg gebracht werden, ein Rentenpaket, wo zumindest erstmal bis 2031, also bis die nächsten 6 Jahre, es abgesichert ist, das Rentenniveau. Und dann soll es auch so bleiben, das Rentenniveau bei 48%. Da gibt es aber plötzlich jetzt internen Streit innerhalb der Union, weil Sie gerade gesagt haben, Friedrich Merz muss irgendwie vermitteln und zwischen allen Stühlen. Also einmal muss er mal zur SPD, zu seinem Koalitionspartner schauen und dann offenkundig auch zum Nachwuchs, weil einige Menschen aus der Jungen Union sagen, halt, stopp, wir können nicht garantieren, dass das Rentenniveau bei 48% so bleibt. Nun scheint man sich irgendwie geeinigt zu haben. Aber das zeigt ja auch so ein bisschen die Haltung der jüngeren Generation, speziell der unionsjüngeren Generation, so nach dem Motto, wir wollen jetzt hier nicht alles buckeln für die Alten. Vielleicht habe ich das auch zu sehr aus der alten Perspektive gerade gesehen. Ich weiß nicht, wie Sie das betrachten als über 70-Jähriger, diese ganze Diskussion.
Naja, ich kann ja sehr gelassen an die Sache rangehen, halbwegs mit der Begründung, für mich reicht es bestimmt noch. Ja. Aber das ist ja nicht das Thema. Ich glaube schon, dass in dieser CDU eine gewisse Unzufriedenheit ist, wir regieren jetzt und müssen Kompromisse schließen. Das kann bei jungen Menschen die Einsicht Zeit da brauchen, ja, dass die einfach verstehen. Heutzutage wird das aber auch alles gleich schnell hochgeblasen. Und da fehlt es an einer Kraft. Das hat nichts mit Merz zu tun in erster Linie. Das hat etwas mit Herrn Spahn zu tun, der als Fraktionschef natürlich so etwas die Reihen sauber halten muss. Und das hat er wiederholt gezeigt, dass er es nicht kann. Er hat große Ambitionen, möglicherweise irgendwann Merz zu beerben oder in der CDU die entscheidende Rolle zu spielen. Aber das, was er bis jetzt abliefert, ist schwach, ganz schwach, dass da eine junge Leute mit durchaus verständlichen Argumenten, dieses Dilemma dieses Systems, was wir haben, schauen Sie nach Österreich, da bekommen die Rentner mehr, weil man es rechtzeitig verstanden hat, umzusteigen auf eine breitere Basis. Das heißt, viel, viel mehr Leute zahlen dort ein. So können auch Menschen, die nicht ganz so auf der Sonnenseite immer gelebt haben, im Rentenalter damit rechnen, dass sie nicht in Armut abstürzen. Und das ist das, was Deutschland nach wie vor scheut, weil es natürlich hier Interessensgruppen gibt, die klammern sich daran, die sind nicht bereit, etwas abzugeben. Und solange wir dieses grundsätzliche Problem, dass auch Selbstständige, dass auch Abgeordnete, dass alle die Wohlhabenden, die Erben, alle was da reinzahlen und wir am Ende eine Stabilisierung bekommen, die menschenwürdig ist. Ich meine, ich bin auch kein jetzt großer Kritiker dessen, was Söder da macht, einseitig. Auf der einen Seite sagen, ja, das für die Armen, das geht gar nicht, aber für die Frauen bei uns hier in Bayern, die an der Wahl und dann kommen und sagen, der Söder ist unser Mann, für die mache ich das. Nein, er hat im Grunde recht. Es ist das ja, veraltete, verstaubte, alte Modell der Bundesrepublik, wo der Mann gearbeitet hat und die Frau nicht arbeiten war, war in der DDR ja anders. Und sodass auch die meisten Frauen hier bei uns bessere Renten als Anspruch haben als im Westen. Aber dass man da helfen muss, ist doch vollkommen richtig. Die haben dieses Land mit aufgebaut, die haben dafür gesorgt, dass auch wir damals, als die Mauer fiel, unterstützt worden sind. Wir müssen die auch unterstützen. Aber in der Summe zeigt das ja auch die Ambivalenz. Den einen sagt man, nee, das geht nicht, und dem anderen gibt man aus voller Hand. Nein, wir müssen zu einem neuen System kommen. Die Kraft dazu hat aber die CDU im Augenblick nicht.
Und Sie haben es gerade angesprochen, das ist so ein bisschen so die heilige Kuh, die man irgendwie umkreist, nämlich einfach das, was Sie jetzt gesagt haben, was ja eigentlich viele denken, alle zahlen ein, dass man das irgendwie das Thema umschifft und so auf Nebenschauplätze verlagert.
Und dazu kommt ja noch, dass der Hauptwähler nicht 18 oder 20, 25 ist bei der CDU. Und der Hauptwähler ist 60 plus, die Frauen, die da etwas mehr kriegen. Und natürlich muss der Merz aufpassen, dass er am Ende sozusagen bei einer Wahl tatsächlich seine Maßen mobilisiert und nicht jetzt noch die Alten verkratzt.
Kommen wir zum Ende des Gesprächs, und wir wollen ein bisschen hoffnungsvoll auch enden. Wir schauen weiter natürlich auf die Rente hoffnungsvoll.
Ja, wir müssen erstmal was Trauriges mitteilen. Ja, wir sind ja hier in Erfurt. Mhm. Anke Hoffmann-Dumke ist gestorben in jungen Jahren, Mitte 60. Das ist nicht
mit 63 kein Alter heutzutage.
Und das ist schon, wie wir?
Mit 63 verstorben, ich habe es nur noch mal ergänzt.
Ja. Also da ist jemand in der lokalen Politik viele Jahre unterwegs gewesen. Also ich habe immer großen Respekt vor den Menschen gehabt, die in der Zeit, die ihn blieb oder später dann ja hauptamtlich zum Teil, aber immer wieder Klinken putzen unterwegs waren. Es ist eine Politikerin noch aus einer Zeit der Linken, wo solche Menschen das Überleben dieser Partei gesichert haben. Das heißt, nach dem Mauerfall war ja klar, hat man nach den Schuldigen gesucht. Schnell hatte man die Stasi, das war sehr spektakulär, ein bisschen Ablenkung, aber die Linke hat es natürlich auch schwer gerufen. Und während Gregor Gysi vorne dran turnte und in Talkshows sehr gewitzt und sehr treffsicher diskutiert hat, sind es vor allem solche Politikerinnen wie die Anke Hoffmann-Dumke gewesen, die an der Basis den Kontakt zu den Menschen hatten. Und da war die Polizei, da war die Linke noch nicht mit Gendern beschäftigt, da war die Linke nicht mit anderen Blumenthemen beschäftigt, sondern hat versucht, den Menschen zu helfen. Das ist dann verloren gegangen, dieser Kontakt. Und das ist eine der Politikerinnen, die dafür gestanden haben, es ist nicht gut für die Erfurt, das ist ein trauriger Moment.
Für Außenstehende zumindest eine sehr überraschende Nachricht gewesen, als am Samstag die Stadt Erfurt die Pressemitteilung veröffentlicht hat. Anke Hoffmann-Dumke im Alter von 63 Jahren verstorben. Seit 6 Jahren war sie Bürgermeisterin von Erfurt. Das ist eine sehr traurige Nachricht, aber haben Sie jetzt, damit wir ein bisschen hoffnungsvoll rausgehen, noch eine gute Nachricht am Ende, Herr Lochtrupp?
Aber selbstverständlich. Ich habe mich sehr gewundert die Woche. Es kam eine Nachricht, die ist sehr schnell untergegangen und niemand hat so richtig recherchiert. Wäre ein schönes Thema, mit dem man sich wirklich auch interessiert, die Menschen beschäftigen könnte. In der Skala der hauptverschuldeten Bürger in Deutschland rangiert Thüringen auf der drittletzten Stelle. Das heißt, wir sind eine der Regionen, wo die Menschen am allerwenigsten verschuldet sind.
Wir können gut haushalten.
Das ist ja ein Land, das wir sozusagen nun weiß Gott nicht reich ist, wo in den Menschen nicht so viel Geld verdienen wie in vielen anderen Regionen. Eine sehr, sehr gute Nachricht. Man ist hier ein bisschen konservativer, okay, aber man hält das Geld zusammen und man versucht, mit dem Geld auszukommen, das man hat. Das ist oftmals in anderen Regionen nicht der Fall. Und insofern sagen wir, dass wir mit den Bayern fast gleich sitzen, während alle anderen, auch Sachsen-Anhalt und andere ostdeutschen Länder, wirklich in diesem Schuldensumpf privat versunken sind. Ich finde das eine sehr gute Nachricht, auf die gelohnt es sich mal die Woche auch mal anzustoßen.
Also wenigstens noch eine gute Nachricht, Herr Lochtrupp. Kommen Sie jetzt gut durch die Woche.
Wir machen mal die nächste Sendung, nur gute Nachrichten.
Nur gute Nachrichten. Das machen wir spätestens dann Weihnachten wieder, das ist ja aber so ganz klassisch.
Ja,
aber
das ist gut, dann machen wir es für Weihnachten.
Kommen Sie gut durch und wir sprechen uns nächsten Montag wieder.
Jawohl, ich freue mich, wenn ich den Hörer in der Hand habe.
Tschüss. Tschüss.